Ja, einen schönen guten Abend, liebe Geschwister. Wir wollen hier eine Fortsetzung der Bibelarbeit machen. Der Simon, der hat uns mit hineingenommen und gesagt, wenn da ein Wort denn steht, dann ist da irgendwo etwas, was wir noch davor wissen müssen. Ja, und was wir jetzt noch vielleicht wissen müssen, dass wir im Matthäus-Evangelium Kapitel 12 sind. Wir hatten schon einen gewissen Abschnitt die letzte Woche durchgearbeitet. Es ist ganz interessant, das Wort Gottes, das, was wir in der Andacht gehört haben. Es teilt, es schneidet, es deckt auf, es legt frei. Und irgendwann gab es mal so einen Moment, auch in meinem Leben, da dachte ich, naja, die Evangelien, das ist ja mehr so ein Lebensbericht von Jesus Christus. Da stehen ja viele gute Geschichten drin, mit den Fischen da Brot verteilt und Sonstiges. Mittlerweile hat sich die Meinung ja schon sehr stark geändert und ich stelle immer wieder fest, wenn ich das Evangelium verstehen möchte, zumindest die vier Evangelien, dann geht das nicht, ohne in den Kontext der Bibel als solches mit hineinzugucken. Ich meine, das Alte Testament, das ist da unentbehrlich. Manche Sachen zu verstehen aus den Evangelien, da muss einfach auch die alttestamentliche Geschichte wieder her. Wenn ich die Zukunft verstehen will, es muss das Alte Testament aufgeschlagen. In den Evangelien steht sehr vieles drin, was so Jesus Christus auch in Form einer Prophezeiung gesagt hat. Und daher haben wir ein Wort Gottes, das immer wieder offenbarend ist. Im Alten Testament als Beispiel hatten wir nicht viele Aussagen über den Geist Gottes. Und jetzt auf einmal spricht Jesus Christus und wir verstehen die Dreieinigkeit Gottes aus dem Neuen Testament, aus den Evangelien. Und ja, so wollen wir jetzt auch an den Text gehen in dem Markus-Evangelium Kapitel 12. Ich würde ab den Vers 30 lesen wollen. Der wird gleich eingeblendet. Ja. Und da heißt das wie folgt: Wer nicht auf meiner Seite steht, ist gegen mich. Und wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Deshalb sage ich euch, alle Sünden und Lästerungen, die Menschen aussprechen, können vergeben werden. Wer aber den Heiligen Geist lästert, wird keine Vergebung finden. Wer etwas gegen den Menschensohn sagt, dem kann vergeben werden. Wer aber gegen den Heiligen Geist redet, dem wird nicht vergeben werden, weder in dieser Welt noch in der kommenden. Vielleicht einmal ganz kurz zu der Vorgeschichte. Zu Jesus wird ein Kranker gebracht. Er heilt ihn und darauf erfolgt eine Reaktion seitens der Schriftgelehrten, der Pharisäer. Und sie behaupten, Jesus Christus hat diese Heilung in der Kraft des Beelzebub, des Teufels gemacht. Und das ist jetzt der Text, die Reaktion, das, was Jesus dann später im Nachhinein gesagt hat. Und wir sind hier in einem Abschnitt, wo Jesus sich praktisch zum letzten Mal an die Juden, an ihre Führer wendet, bevor er sie dann endgültig verwerfen wird. Das ist auch ein ganz besonderer Text oder ein besonderes Thema. Aber noch einmal verbringt er zwei Wunder und versucht hier so ihr Gewissen zu erreichen. Noch einmal zitiert er das Wort Gottes und zeigt damit sehr deutlich, dass er der von Gott der Auserwählte ist. Es ist so eine Art letzter Ruf, bevor er im Vers 31 das Gerichtsurteil sprechen wird. Und wie immer in der Bibel zu finden, hat Gott, bevor er ein Gerichtsurteil gesprochen hat, die Leute gewarnt. Und mit diesen Worten von der Sünde wider den Heiligen Geist deutet Jesus auf die vorausgegangene Anklage der Pharisäer gegen ihn an. Die geistlichen Führer behaupten, Jesus sei besessen. Er treibe seine Wunderwerke im Namen und Auftrag des Teufels. Diese Werke, auf denen die Heiligkeit und die Macht des Heiligen Geistes hervorleuchtet, da haben Menschen sich wirklich gewagt, die zu dem Beelzebub zuzuschreiben. Das heißt, sie haben willentlich und wissentlich versucht, das göttliche Wesen zu verhöhnen, von dem eigentlich alles Licht und Gute ausgeht. Nun, die Frage ist, was für einen Ausweg soll es dann für solche Menschen geben, die Christus anklagen, in der Kraft des Satans ein Wunder zu tun oder getan zu haben? Also als Mensch würde man sagen, womöglich, dass diese Bosheit nur mit einem Gericht von oben beantwortet werden kann. Aber hier gibt es eine Reaktion. Was sagt Jesus dazu? Wie reagiert er? Und das ist wirklich erstaunlich, dass er diese unsachmäßigen Anschuldigungen von dem Herrn, dass er die in Sanftmut hingenommen hat und dass er seine Angreifer gar nicht so richtet mit der göttlichen Macht. Und die Frage ist, die sich immer wieder stellt und sehr oft auch schon in der Vergangenheit gestellt hat, was ist das Lästern des Heiligen Geistes? Warum ist es so wichtig, in diesem Thema wirklich gestiefelt und fest gegründet zu sein? Wenn wir hier Evangelisationen durchführen, da trifft sich diese Frage immer wieder. Menschen kommen und können sich nicht bekehren, eins der Beispiele, und sagen, ich habe in der Vergangenheit mal den Heiligen Geist gelästert. Der Herr spricht und ich reagiere nicht, ich bin tot. Da passiert nichts. Der Mensch möchte Hilfe haben und dann ist es auch wichtig, so diese Themen auszuleuchten, auch darüber zu sprechen. Das sind Fragen, die nicht unbedingt eines deutschen oder eines slawischen Ursprungs sind. Ich habe mal so hineingehört, es gibt auf allen Kontinenten der Welt diese Frage. Ich habe mal einen englischen Schriftsteller gelesen und der beschreibt das genauso. Die haben genau diese Fragen in der Gemeinde beantworten müssen, weil Leute sich damit auseinandergesetzt haben. Manchmal kommen Menschen und sagen, ich habe einen absoluten Misserfolg in meinem Leben. Ich weiß nicht, was ich falsch tue. Ich bete und tue und wirke. Aber ich hatte mal einen Gedanken gehabt und das ist womöglich der Haken. Der Herr segnet mich nicht mehr. Oder auch im Sterbefall. Wenn Menschen aus dem Leben scheiden, da gibt es sehr viele Anfechtungen. Und auch da wird die Frage gestellt. Ich möchte an dieser Stelle aber auch noch einen Hinweis geben. Es ist nicht die Frage des Ungehorsams dem Heiligen Geist gegenüber. Da müssen wir unterscheiden. Die Frage der Lästerung des Heiligen Geistes oder die Frage des Ungehorsams dem Heiligen Geist gegenüber. Und die zweite Frage, die wird ja gar nicht beleuchtet. Das ist nicht der Schwerpunkt hier. Wir lesen im Kapitel 9, als ein Gelähmter auf der Matte zu Jesus gebracht wird, da wirkt Jesus auch da ein Wunder. Also Matthäus Evangelium Kapitel 9, schon davor. Und er begeht diesen Heilvorgang so, er vergibt erstmal dem Menschen die Sünde, wisst ihr noch, ja? Also erst geschieht Sündenvergebung und dann wird er körperlich wiederhergestellt. Und da ist ein Gesetzeslehrer dabei, der im Stillen gedacht hat, das ist eine Gotteslästerung, was der hier betreibt. Also das hat es schon davor gegeben und nicht einmal. Und der Herr hat das einfach in seiner Barmherzigkeit so stehen lassen und ist hinweggegangen. Er hatte gar nicht reagiert. Im Kapitel 12, das, was wir jetzt aufgeschlagen haben, hatten die Volksführer, die geistliche Elite, diese Sünde noch einmal wiederholt. Nachdem Jesus ihnen bewiesen hat, dass es unmöglich ist, dass er Satan sei, in dessen Namen Besessener geheilt wurde, kommt er nun dazu, den Pharisäern, den Schriftgelehrten zu zeigen, dass es eine schreckliche Sünde ist, mit so einem Vorwurf Gott und dem Herrn begegnen zu müssen. Dabei müssen wir aber auch festhalten, dass Gott absolut gerecht ist. Da gibt es nichts zu rütteln und nicht zu zweifeln. Wenn er diese Sünde so besonders herausstellt, dann ist er gerecht und er hat auch einen festen Grund dafür, einen tiefen Grund dafür. Und hier wäre das auch gut, wenn wir mal in den Kontext der Bibel hineinschaue und in das Alte Testament in Sache der Sünde. Im Alten Testament hat Gott zwischen Sünden aus Versehen getrennt oder geurteilt. Zum Beispiel 3. Mose Kapitel 4, da heißt das, dann muss er für seine Sünde dem Herrn einen fehlerfreien Jungstier als Sündeopfer bringen. Das war eine Sünde aus Vergehen. Und da gab es eine Sünde, also das war die Wiedergutmachung für die Sünde aus Versehen. Und da wurde auch noch eine Sünde genannt, im 4. Mose 15, eine Sünde, die mit Absicht getan wurde. Und da hieß es dann in 4. Mose, wenn jemand mit Absicht handelt, der lästert den Herrn. Diese Person muss vom Volk beseitigt werden, sei es ein Einheimischer oder auch ein Fremder. Für die erste Art der Sünde gab es eine Vergebung. Da würde ein Stehopfer reichen. Für die zweite Art scheinbar nicht. Aber was wir wirklich nicht finden, dass diese Unterscheidung im Neuen Testament noch irgendwie festgehalten wird. Das gibt es ja nicht. Allerdings finden wir eine besondere Anwendung dieser Unterscheidung durch den Herrn am Kreuz. Als er an das Kreuz geheftet wurde, war das ja seitens der jüdischen Führer eine Sünde mit Absicht. Die haben das so gewollt. Das war kein Versehen. Das war so geplant. Eine Sünde mit Absicht. Und das mit einer ganz boshaften Absicht starb der Herr Jesus am Kreuz. Doch er hat gebetet. Und das ist, glaube ich, in diesem Zusammenhang wichtig. Das sollten wir hier beachten. Die Bitte des Herrn war, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und so fand im Wesen der Sündhaftigkeit eine Wandlung. Das hatte Folgen. Mit anderen Worten, durch diese Bitte ermöglichte unser Herr gerade diejenigen, die von Juden so voller Hass ihn ans Kreuz geschlagen haben, dass Gott dem Volk wieder Vergebung schenken konnte, dass Gott dem Volk vergeben hat und wirklich als sein Volk annehmen konnte. Und damit aber bleibt die Frage bestehen, warum gibt es denn diese eine Sünde, für die es keine Vergebung möglich ist? Was ist an ihr so außergewöhnlich böse, dass Gott sie nicht vergibt? Das Besondere an dieser Sünde wird zusätzlich noch durch einen zweiten Satz des Herrn hier unterstrichen. Wer irgendein Wort redet gegen den Sohn des Menschen, dem wird vergeben werden. Wer aber irgend gegen den Heiligen Geist redet, dem wird nicht vergeben werden. Das heißt, selbst das Reden gegen die Person des Herrn Jesus Christus lässt den Weg und der Umkehr und der Bekehrung zu. Der Vergebung, das ist alles offen. Nicht doch das Reden gegen den Heiligen Geist. Diesen Geist zu lästern, durch den allein die Bekehrung im Herzen eines Menschen möglich ist, bedeutet, sich in eine hoffnungslose Lage zu bringen. Weil Menschen, wenn die sich bekehren, die werden vom Geiste Gottes gerufen. Wenn das geschieht, die Lästerung, man verschließt ja sich so die einzige Tür zur Errettung, die da überhaupt noch existiert. Eine Erklärung finden wir dafür auch womöglich in Markus Kapitel 3, Vers 30. Da heißt es, wer aber irgend gegen den Heiligen Geist lästert, hat keine Vergebung in Ewigkeit, sondern ist ewiger Sünde schuldig, weil sie sagen, er hat einen unreinen Geist. Der Herr Jesus hatte von sich gesagt, dass er die Dämonen durch den Geist Gottes austreibe. Matthäus Kapitel 12. Das ist so, der Herr Jesus hätte sich ja wehren können, als er angegriffen wurde. Er hat es aber nicht getan. Er sagte, ich übergebe das ganze Gericht meinem Vater, der wird das schon richten. Das konnte aber der Geist Gottes nicht. Versteht ihr den Unterschied? Jesus als Person, der Geist als Geist. Er war nicht in einer leibhaftigen Form hier auf dieser Erde. Gott aber lässt es nicht zu, dass er, der von 1. Mose 1, Kapitel 1, Verse 2 und 3 zugunsten des Menschen auf dieser Erde gewirkt hat und jetzt in der Person des Herrn auf der Erde wohnte, ungestraft verlästert wurde. Wie konnte Gott das zulassen, dass der Geist Gottes als ein unreiner Geist bezeichnet wurde? Das, was göttlich war, unrein genannt zu werden. Wie ist das überhaupt möglich? Dass das, was vollkommen rein war, unrein sein sollte. Und zwar eine Person, der Heilige Geist, der nicht hörbar in diese anmaßende Verurteilung eingreifen konnte. Christus hätte sich offensichtlich verteidigen können, aber er hat es nicht gemacht. Der Vater im Himmel hat ja schon seine Stimme von sich erschallen lassen, in Matthäus Kapitel 3, wisst ihr noch? Das ist mein geliebter Sohn, so hat er für ihn gesprochen, für seinen Sohn. Aber der Heilige Geist war der dienstbare Geist, der wirkte, aber nicht in der Öffentlichkeit auftrat. Daher war diese boshafte Verleumdung seiner Person und seinem Wirken so schlimm. Wir müssen zudem bedenken, dass die Kraft und Reinheit des Geistes Gottes im Herrn Jesus vollkommen sichtbar wurde. Werde sie im Leben eines Christen immer wieder mit einigen Versagen vermischt ist. Das kennen wir ja aus unserem eigenen Leben. Bei uns kann man den Heiligen Geist leider nicht immer in dieser reinen und offensichtlichen Form erkennen. Wir sind da immer noch im Werden. Wir sind auf dem Weg. Wir sind so eine Art Baustelle. Bei ihm war das bei jedem Schritt, bei jedem Wort, bei jeder Tat und ganz besonders bei jedem Wunder der Fall. So zeigt der Herr Jesus so eine Art Konsequenz dieser Art von Sünde. Es gibt keine Vergebung für das böse Reden der Pharisäer. Nun, die Frage, die man sich dabei stellen kann und auch gestellt wird, ist die Lästerung des Geistes heute noch möglich? Manche Christen, die leben in einer ständigen Angst, etwas Falsches zu machen. Sie haben diese Sünde begangen zu haben oder womöglich noch begehen werden. Dabei wollen wir uns die Worte des Herrn in unserem Evangelium einmal genauer anschauen. Da heißt es, wer gegen den Heiligen Geist redet, dem wird nicht vergeben werden. Weder in diesem Zeitalter noch in dem zukünftigen. Hier kommt eine Zeitfrage dazu. Der Herr Jesus bezieht sich somit hier auf zwei konkrete Zeiträume. Das aktuelle Zeitalter und das zukünftige. Bei Matthäus Evangelium fällt auf, dass er von verschiedenen Zeitaltern überhaupt spricht, so Zeit des Gewissens, Zeit des Gesetzes, tausendjähriges Reich. Das sind alles so Zeitepochen, in denen Gott mit den Menschen auf ganz besondere Art und Weise gearbeitet und geredet hat. Nun, was bedeutet dieses und das zukünftige Zeitalter? Da musste ich wirklich nachschlagen und habe auch bei einigen Auslegern versucht, das herauszukristallisieren, was damit gemeint ist. Es gibt doch viele, die sich auch da diesbezüglich einig sind. Und die sagen auch, dass dieses Zeitalter, in dem er gerade lebte, also Jesus Christus gerade lebte, bezieht sich auf die Zeit, in der Gott mit dem Menschen auf Grundlage des Gesetzes von dem Berg Sinai handelte. Also in der Zeit, wo Jesus gelebt hat, das war das Zeitalter, was Jesus hier gerade meinte. Aber wisst ihr, im Zeitalter des Alten Testaments, war Gott in seiner Dreieinheit als Vater, Sohn und Heiliger Geist noch gar nicht offenbart. Das ist doch ein Geheimnis gewesen, das sich dann später offenbart hat. Ein Geheimnis, das im Alten Testament angekündigt worden ist, aber erstmal hier im Neuen Testament offenbart wurde. Wie sollte man daher in diesem Zeitalter gegen den Heiligen Geist reden und damit die Lästerung des Geistes begehen? Das war noch gar nicht so eindeutig, gar nicht so herauskristallisiert. Daher versteht man auch unter diesem Zeitalter die begrenzte Zeit, in welcher der Herr Jesus Christus selbst auf dieser Erde lebte. Wirklich in dieser Zeitperiode, wo Jesus auf der Erde lebte. In dieser Zeit gab es für diese Sünde keine Vergebung. So verstehe ich das. Warum nicht? Weil Gott in Christus jetzt selbst auf der Erde war, die Welt mit Gott versöhnend. Und da gibt es so eine schöne Bibelstelle in 2. Korinther 5, Vers 19, wo das heißt, Gott war in der Person von Christus, als er durch ihn Menschen mit sich versöhnte, darauf verzichtete, ihnen ihre Verfehlungen anzurechnen und uns die Botschaft der Versöhnung übergab. Wer dieses vollkommene Angebot mit einer Lästerung des Geistes beantwortete, für den gab es nur noch das Gericht. Dann stellt sich die Frage, was ist mit dem zukünftigen Zeitalter? Ist das die Zeit, die damals noch zukünftig war, in der wir aber heute leben? Kann das so sein? Eigentlich, denke ich, ist das ja nicht gemeint. Weil wir gerade im Hebräerbrief lesen, da geht es um die Wunderwerke der zukünftigen Zeitalters. Dieses Zeitalter war auch zur Zeit der ersten Christen noch zukünftig und bezieht sich auf die Zeit, wenn der Herr noch einmal auf die Erde kommen wird. Also wir wissen ja, der Herr, der war einmal hier auf Erden und er wird noch mal kommen. Das sagt uns die Bibel, 1. Petrus und einige anderen Bibelstellen. Davon hatte der Herr schon im Kapitel 10 gesprochen, im Matthäus-Evangelium. Er wird als Sohn des Menschen noch einmal auf die Erde kommen. In Kapitel 24 Matthäus-Evangelium bestätigt er das nochmal und erläutert dieses Kommen in etwas ausführlicher Form. Und daher gibt es noch dieses Zeitalter der Gnade. Ich muss das jetzt einmal ausklammern, in dem wir uns jetzt befinden. Das ist hier auch nicht gemeint. Das Zeitalter der Gnade ist die Zeit ab der Verherrlichung des Herrn Jesus Christus, wo er zu Rechten Gottes seinen Platz gefunden hat. Während aber der Apostel Paulus von dem Segen in den zwei Zeitaltern spricht, weist der Herr im Matthäus-Evangelium 12 auf die Verantwortung in den dort genannten zwei Zeitaltern hin. Sowohl damals, wo er hier auf Erden lebte, so auch in der Zeit des 100.000-jährigen Reiches, wird der Herr persönlich anwesend sein. Und wer dann das perfekte und das vollkommene Wirken des Heiligen Geistes dem Teufel zuschreibt, lästert den Heiligen Geist, der nicht öffentlich in Erscheinung tritt und begeht die Sünde, von welcher der Herr Jesus sagt, dass sie nicht vergebbar ist. So, das wäre jetzt ganz grob überflogen einmal so die Antwort auf die Frage, kann ein Kind Gottes den Heiligen Geist lästern? Heißt das dann wirklich, dass diese Sünde ausschließlich in diesen beiden Zeitaltern begehbar ist? Dazu ist es notwendig, dass man nochmal Markus Evangelium Kapitel 3 aufschlägt und mit einbezieht. Und das ist die gleiche Begebenheit, von der wir auch in Matthäus 12 lesen. Markus schreibt ebenfalls inspiriert durch den Heiligen Geist und sagt, wahrlich, ich sage euch, alle Sünden werden den Söhnen der Menschen vergeben werden. Aber die Lästerungen, mit denen irgend sie lästern mögen, wer aber irgend gegen den Heiligen Geist lästert, hat keine Vergebung in Ewigkeit, sondern ist ewiger Sünde schuldig, weil sie sagten, er hat einen unreinen Geist. Also Markus stellt ja diese Frage nicht im Zusammenhang eines Zeitalters, das tut er so nicht. Und grundsätzlich ist ja zu bedenken, dass Markus die Belehrung des Herrn im Allgemeinen grundsätzlich und nicht nur für das Volk Israel geschrieben hat. Und daher bin ich der Meinung, wenn es um die Frage geht, kann ein Christ den Geist Gottes, den Heiligen Geist lästern, würde ich sagen, ein Gläubiger wird das nie tun. Es geht ja nicht um die Frage, wenn wir manchmal in Schwächen oder Lebensumständen sind, wo wir vielleicht etwas gedacht haben. Das ist ja nicht gemeint. Es geht ja eindeutig darum, wenn jemand ausdrücklich lehrt, das, was die Pharisäer ja behauptet haben. Das ist die Sünde, die nicht vergeben wird. Wir dürfen in diesem Zusammenhang auch die Worte des Herrn denken. Wahrlich, wahrlich, hat er gesagt, wer an mich glaubt, der wird auch die Werke tun, die ich tue, und wird größere als diese tun, weil ich zum Vater gehe. So hat der Heilige Geist sogar nicht noch sichtbar an den Jüngern oder noch sichtbar an den Jüngern gewirkt, weil sie als sterbliche Menschen Werke taten, die eindeutig Gottes Werke waren. Da gibt es noch viele andere Bibelstellen, die uns ermutigen, zum Beispiel Johannes Evangelium Kapitel 15, da spricht Jesus, dass die Kinder Gottes, das heißt, dass wir die Reben am Weinstock sind, das ist eine Bindung. Daher ist für mich persönlich diese Frage gar nicht so relevant und bedarf einer besonderen Aufmerksamkeit. Kann ein Kind Gottes den Heiligen Geist lästern? Ich würde sagen, nein an dieser Stelle und auch dem Herrn wirklich dankbar sein, dass wir diese Antworten in der Heiligen Schrift finden. Ja, freue mich auch auf den nächsten Abschnitt, den wir dann bei der nächsten Gelegenheit auch bearbeiten werden. Hier geht es von den Bäumen oder vom Baum und seinen Früchten. Und an dieser Stelle würde ich dann auch abrunden wollen mit einem Gebet und lasst uns dazu aufstehen. Ich bin dir sehr dankbar, mein Herr, für dein Wort, das du uns Menschen geschenkt hast und dass dein Wort wirklich wirksam ist. Wir loben und preisen dich, dass wir in deinen Worten Antworten finden dürfen für Fragen, die wirklich für uns auch sehr wichtig sind. Und so wollen wir Menschen sein, die dein Wort lesen, die das Gelesene und das Gehörte prüfen und uns ausrichten, dein Wort zu leben. Bitte segne uns dabei, dass wir Menschen des Glaubens sein konnten, Menschen des Evangeliums und Menschen, die Licht in dieser dunklen Welt ausstreuen. Wir danken dir, dass wir das mit deiner Hilfe tun können und dürfen. Bitten dich, dass du uns jetzt auf dem Heimweg bewahrest und danke nochmal für diese Zeit der Gemeinschaft. Amen. Schönen Abend wünsche ich noch.